herzlich willkommen zur 100. Folge von NSU Watch, Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist die 100. Folge unseres Podcasts, den wir seit Februar 2018 regelmäßig machen. Wir haben ihn also ein paar Monate vor Ende des ersten NSU-Prozesses ins Leben gerufen. Dementsprechend waren die ersten Folgen natürlich vom NSU-Prozess geprägt. Wir haben darüber gesprochen, wann der Prozess endet, was zur Urteilsverkündung passieren wird und was kein Schlussstrich für uns und die Gesellschaft bedeuten soll. Wir haben uns aber auch von Anfang an der Geschichte des rechten Terrors gewidmet. Wir haben immer wieder auch über andere Prozesse gesprochen, die in der NSU-Watch-Struktur und darüber hinaus beobachtet wurden, auch über Untersuchungsausschüsse. Es ging in einigen Folgen um den Prozess zum Mord an Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I. Wir haben natürlich auch über die Terroranschläge von Halle und Hanau gesprochen. Und seit Corona hört ihr in diesem Podcast zumeist die Podcast-Reihe mit dem VBRG vor Ort. Auch da gibt es inzwischen viele, viele Folgen, die ihr noch nachhören könnt, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und auch in der nächsten Folge wird es wieder so eine Vor-Ort-Folge geben. Aber dieses Mal bleiben wir im NSU-Watch-Bündnis und sprechen mit langjährigen Beteiligten des Bündnisses darüber, was sie gerade bewegt als AntifaschistInnen und zu welchen Themen sie gerade arbeiten. Und zwar spreche ich in der ersten Runde mit Fanny von NSU-Watch NRW und mit Mariah von Prozessreport und NSU-Watch und in der zweiten Runde mit Robert Andreasch aus München, auch von NSU-Watch und vom AIDA-Archiv und mit Eike Sanders, ebenfalls NSU-Watch. Und in unseren Gesprächen hat sich eigentlich eine Klammer so ein bisschen herauskristallisiert. Wir sprechen über Jahrestage, aber auch darüber, was antifaschistische Arbeit leisten kann, wenn es darum geht, die Geschichte von rechten Terror zu vervollständigen, wenn es darum geht, zurückzuschauen und zu gedenken, Jahrestage zu begehen und wie diese Praxis sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Weg von einer Ritualisierung hin zu wirklich aktivem Gedenken, was auch bedeutet, die Geschichte der jeweiligen Anschläge noch einmal aufzuarbeiten. Und natürlich geht es auch darum, welche aktuellen Prozesse gerade beobachtet werden. Auch dort gilt es, Geschichte neu zu schreiben, Narrativen, staatlichen Narrativen, gesellschaftlichen Narrativen entgegenzustehen. Und auch darüber sprechen wir in der nächsten guten Stunde in dieser 100. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen. Und ja, wir freuen uns über alle, die von Anfang an dabei waren, aber die auch erst jetzt in dieser Folge dazustoßen. Die 100. Folge wird natürlich nicht das Ende sein, sondern wir werden natürlich weiterhin regelmäßig auf dieser Plattform erscheinen mit dem Podcast NSU Watch Aufklären und Einmischen und ja, da auch immer wieder über unsere aktuelle Arbeit sprechen. In der ersten Runde in der 100. Podcast-Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen bin ich zusammengeschaltet mit Fanny und Mariah. Fanny ist von NSU Watch Nordrhein-Westfalen und ihr hört sie nicht zum ersten Mal im Podcast und auch Mariah hört ihr nicht zum ersten Mal. Sie ist von Prozessreport und auch von NSU Watch. Hallo ihr beiden.
Hallo aus NRW.
Hallo Caro.
Wir haben uns auf ein paar Themen geeinigt. Wir sprechen ja sozusagen unter der Überschrift, was ist denn gerade der aktuelle Stand der Aufarbeitung von rechten Terror, von rechter Gewalt, aber auch, was bewegt uns sozusagen gerade als Antifaschistinnen im NSU-Watch-Netzwerk. Und wir haben uns überlegt, wir fangen an, damit über Jahrestage zu sprechen, denn in Nordrhein-Westfalen wird sich dieses Jahr zum 20. Mal der Anschlag auf die Kölner Kolbstraße jähren. Und im August wird sich zum 40. Mal der mutmaßlich rassistische Anschlag auf ein Wohnhaus in Duisburg jähren. Und ja, das sind Ereignisse, die dich jetzt schon bewegen, Fanny. Das hast du im Vorgespräch gesagt und vielleicht magst du uns einmal davon berichten.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, mit euch zu sprechen heute. Und tatsächlich bewegend ist das in jedem Fall. Ich glaube, in diesem Jahr nochmal besonders. Ich möchte erinnern an etwas, was uns, glaube ich, vor rund 4 Wochen doch relativ hart angefasst hat. Menschen, die von Rassismus in NRW und überall betroffen sind, aber auch UnterstützerInnen, auch wir von NSU Watch und antirassistischen Initiativen, mussten an einem Montag die Nachricht vom Brandanschlag auf einem Mehrfamilienhaus in Solingen hören. Ein Brandanschlag. Heute wissen wir, dass eine tatverdächtige Person festgenommen worden ist und sehr bald nach dem Anschlag vom 25. auf den 26. März hatten wir dann auch von der Staatsanwaltschaft, dass rassistische Motive vermutlich nicht vorlegen, beziehungsweise es keine Hinweise darauf gab. Und das hat uns ziemlich aus der Zeit gepurzelt und rausgestoßen und erinnert natürlich an den rassistischen Brandanschlag von Solingen im Mai 1993. Ich glaube, ihr könnt euch alle gut vorstellen, was das mit Überlebenden macht, mit überlebenden Familien, mit Personen, die von Rassismus betroffen sind. Und der Anblick des vollkommen ausgebrannten Mehrfamilienhauses hat uns alle, glaube ich, schwer berührt. Und wir sitzen auch mit Personen noch zusammen und überlegen, wie überlebende Personen heute unterstützt werden können. Und wir erinnern und gedenken auch an die Familie, die den Brandanschlag, den Brand in der 4. Etage des Hauses nicht überlebt hat. Ja, davon ausgehend ist dieses Jahr 2024, glaube ich, vermutlich auch ein besonderes. Ja, du hast schon erzählt, im Juni, am 9. Juni jährt sich der Nagelbombenanschlag auf die Kölner Kolbstraße zum 20. Mal. Verschiedene Akteurinnen und Akteure werden dort ein Gedenken planen. Wir erwarten auch so etwas wie ein Deliktefest. Viele von uns haben verschiedene Erinnerungen an das Deliktefest 10 Jahre nach dem Anschlag. Viele von euch werden sicherlich auch den Film kennen, der Coiffeur von der Kolbstraße, der auch das Feiern dieses Deliktefestes anschaut und betrachtet und verschiedene Positionen zu diesem Erinnern und Gedenken, das zum 10. Jahrestag in Köln auf und um die Kolbstraße herum stattgefunden hat, unter die Lupe genommen hat und sich angeschaut hat. Wir werden gespannt darauf warten, was jetzt im Juni umgesetzt werden kann. Ich glaube, es hat sich seitdem, diesem ersten Deliktefest, viel verändert. Alleine schon, weil zum Beispiel mit dem Raum für alle und auch mit der Aussicht, dass das Denkmal zum Erinnern an den Nagelbombenanschlag auf der Kolbstraße, aber auch an ja, migrantisches Leben in der Stadt, an rechte und rassistische Gewalt überhaupt, dass dieses Denkmal geplant ist, immer noch nicht umgesetzt. Also 20 Jahre nach dem Anschlag wäre es vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um das ein bisschen stärker anzuschieben, als wie wir es bisher erfahren haben. Aber seitdem hat sich eben viel verändert. Es gibt die Initiative Raum für alle. Es gibt einen Raum, es gibt einen Platz, einen Veranstaltungsraum auf der Kolbstraße, Eckschanzenstraße, gegenüber des hoffentlich künftigen Denkmalsortes. Und in diesem Raum findet lebendiges Erinnern statt. Seit vielen, vielen Monaten gibt es Vernetzungen von Überlebenden und Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt in NRW, die sich häufig etwa auch in der Kolbstraße treffen können, an anderen Orten in Nordrhein-Westfalen. Der Ort ist eigentlich fast auch gleichgültig. Wichtig ist, dass sie das tun und dass wir hier und da teilnehmen können und dabei sein können und vor allem auch die Gedenksituationen, das Gedenken und Erinnern selbstbestimmt organisiert wird und zu Teilen dann am 9. Juni sicherlich auch stattfinden wird auf der Straße. In den vergangenen Jahren haben wir uns oft auf der Straße getroffen zu Konzert, Erzählen, Musik, Kaffee, Redebeiträgen. Das wird sicherlich ein sehr wichtiger Moment 20 Jahre danach. Und ganz ähnlich geht es vermutlich auch den Überlebenden des Brandanschlages von Duisburg 1984. 40 Jahre sind eine wahnsinnig lange Zeit. 40 Jahre, vielleicht habt ihr es auch gelesen in der Zeitung, in der ein Anerkennen eines rassistischen Motivs, das auslösend für den Anschlag gewesen sein dürfte, nicht stattgefunden haben, sind nochmal doppelt und dreifach lang. Und die Überlebenden des Brandanschlages von Duisburg, Wannheimer Straße 1984, kämpfen zusammen mit der Initiative schon seit vielen Jahren darum, dass das Motiv anerkannt wird, dass es ausgesprochen werden kann und dass ihre Geschichte gehört und dass ihnen zugehört wird. Im letzten Jahr ist eine Gedenkplakette am Haus angebracht worden, die nach einem künstlerischen Wettbewerb gestaltet werden konnte, nach den Wünschen, Ideen und Vorstellungen der Überlebenden. Die Veranstaltung zum Erinnern und Gedenken im letzten Jahr war eine wahnsinnig intensive Veranstaltung, weil viele auch Betroffene anderer Richtergewalttaten in Nordrhein-Westfalen zum Teil zum ersten Mal dort gesprochen haben, vor einer relativ großen Öffentlichkeit. Es gab einen musikalischen Beitrag, die Enthüllung dieser Tafel. Das war schon alles sehr wichtig, sehr nah, sehr ergreifend und auch sehr, sehr politisch, weil nicht zuletzt die Überlebenden deutlich daran erinnert haben, was ihnen in den letzten damals 39 Jahren einfach gefehlt hat. Und leider sind wir von dieser staatlichen Anerkennung, an die wir eigentlich auch gar nicht mehr so arg viele Erwartungen haben, immer noch genauso weit entfernt. Aber die selbstbestimmt organisierte und aufgestellte und gewünschte und errichtete Gedenktafel ist jetzt an diesem Haus. Und das ist ein richtiger Meilenstein, den wir dann im August 2024 in Duisburg ja sicher nochmal zum Anlass nehmen werden, zusammenzukommen. Darauf freue ich mich, auch wenn das wahrscheinlich anstrengende und intensive Termine werden.
Ja, vielen Dank schon mal dafür. Und vielleicht sprechen wir noch kurz über Jahrestage, von denen wir noch nicht vielleicht wissen oder die noch nicht so bekannt sind. Du hast gesagt, es gibt beim LKA in Nordrhein-Westfalen noch offene Fragen zu möglichen Todesopfern rechter Gewalt. Vielleicht kannst du davon kurz noch berichten.
Oh, das würde ich total gerne. Ich kann allerdings nur mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Und zwar nicht, weil das Nachlesen so schwierig ist, sondern weil wir einfach keine Informationen haben. Und mit wir, und das löst bei mir echt auch Empörung aus, ist vor allem auch gemeint, dass die Überlebenden und Angehörigen, dass die betroffenen Personen von rechten und rassistischen Gewalttaten, die vom Landeskriminalamt NRW unter den Blick genommen werden, nochmal neu angeschaut werden, als Cold Cases angeguckt werden, nicht darüber informiert sind, dass ihre eigene Geschichte gerade nochmal neu aufgerollt wird. Wir haben aus verschiedenen Presseberichten, Berichterstattungen in verschiedenen, auch bundesweiten Medien schon ein bisschen darüber erfahren, dass es diese sogenannte TOREC-Recherche und die TOREC-Ermittlungen und die Cold Case-Ermittlungen gibt. Todesopfer rechter Gewalt, kurz abgekürzt TOREC. Hier und da ist dann auch schon mal gedroppt worden, um welche Code Cases, um welche Fälle, um welche Gewalttaten, Brandstiftungen, rechte Gewalt, rassistische Gewalt es sich handeln dürfte. Aber ein vollständiges Bild haben wir nicht. Und auch die Überlebenden und Angehörigen sind zu größten Teilen nicht informiert. Wir können davon ausgehen, dass etwa der Brandanschlag von Duisburg 1984 nochmal darunter zu fassen wäre. Ich wäre sehr gespannt darauf zu hören, ob TOREC etwa auch den Wehrhahn-Anschlag von 2000, Sommer 2000 nochmal neu in den Blick genommen hat. Wir haben damals ja auch im Podcast über den Wehrhahn-Anschlag gesprochen. Caro sehr lange auch den Prozess beobachtet und begleitet. Wir wissen alle, der ist mit einem Freispruch gegen die tatverdächtige Person geendet. Das heißt, wir haben es hier mit einem Akt rechter Gewalt zu tun, ein Sprengstoffanschlag, der nur durch Glück keine Todesopfer gefordert hat, der nach wie vor unaufgeklärt ist. Und mich würde wirklich interessieren, ob der Wehrhahn-Anschlag auf der TOREC-Liste steht, ob er bearbeitet wird, welche Fälle noch unter die Lupe genommen werden. Es wird immer mal wieder kolportiert, dass bald die Ergebnisse auch einer Öffentlichkeit vorgestellt werden würden. Wir warten allerdings gespannt darauf und haben doch durchaus Probleme mit der Öffentlichkeitsarbeit des LKA, dass weder JournalistInnen noch Opferberatungsstrukturen noch Betroffenen Informationen darüber gibt, ob ihre Fälle, ob ihre Geschichten bearbeitet werden oder nicht.
Da werden wir vielleicht an dieser Stelle, wenn es in der Öffentlichkeit ist, nochmal drüber sprechen oder auch an anderer Stelle darüber berichten. Ich würde vorschlagen, einmal nach Österreich zu schalten sozusagen, zu Mariah. Auch ihr gedenkt in diesem Jahr einem runden Jahrestag, nämlich 30 Jahre Bombenterror in Österreich. Ich bin immer mal Menschen begegnet, die behaupten, in Österreich gäbe es so etwas wie rechten Terror ja nicht. Dem wirst du wahrscheinlich entschieden widersprechen und genau, gern einmal erzählen zu diesem Jahrestag, zu dem ihr ja auch in den letzten Monaten gearbeitet habt.
Ja, danke erstmal auch von mir für die Einladung. Im Dezember 1993 begann die sogenannte Briefbombenserie mit zwei Briefen, die zugestellt wurden. Und nachdem es jetzt 30 Jahre her ist, haben sich unterschiedliche Initiativen gefunden, die das Thema wieder aufgreifen. Und da möchte ich vor allem die Initiative Minderheiten hervorheben, die sehr viele Veranstaltungen zu dem Thema organisiert und auch gerade aktuell in Wien eine Ausstellung dazu, die man noch bis August im Volkskundemuseum Wien anschauen kann, danach in Klagenfurt und Oberwart, die sehr stark auf Betroffenen-Interviews setzt, die sehr stark darauf setzen, eine Timeline zu ziehen, denn diese Serie an Briefbomben, aber auch sprengvollen Fallen ging von 1993 bis 96. 1997 wurde dann der vermeintliche Einzeltäter verhaftet, vor Gericht gestellt und das Ganze ad acta erlegt. Das heißt, nach der Verurteilung gab es auch nicht wirklich weiterführende Aufklärung. Und wir sehen jetzt, 30 Jahre später, dass sehr, sehr viel einfach in Vergessenheit geraten ist. Dass gleichzeitig aber ganz viel Betroffene, die im Personenkreis des Täters als Feinde markiert waren, Angehörige von Personen, die betroffen waren, aber auch eine ganze Zivilgesellschaft, die das natürlich geprägt hat vor 30 Jahren, endlich wieder mal zusammenkommen, um darüber zu reden, was denn damals passiert ist, was damals gefehlt hat und das Ganze auch politisch einzuordnen, weil das muss man schon sagen, ja, in Österreich gibt es jetzt vielleicht nicht so viele rechte Terrorfälle wie im Vergleich zu Deutschland, aber wir haben auch sehr viel nicht aufgearbeitet. Das heißt, dieses anzuerkennen, dass da noch Leerstellen sind, das beginnt gerade, das schätzen wir auch sehr im politischen Umgang gerade, dass es halt jetzt wieder auf die Bühne gezogen wird und wir halt gemeinsam auch überlegen, wie kann man da politisch auch für die Zukunft zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel mit betroffenen Initiativen gemeinsam auch politische Forderungen zu stellen, weil wir sehen immer wieder, dass Feindeslisten im Umlauf sind von österreichischen Neonazis und da werden Betroffene nicht informiert. Wir wissen, vor 30 Jahren gab es auch Anzeichen, wo zum Beispiel eine Schule in Kärnten nicht gewarnt wurde davor, dass es Drohungen gab. Und da einfach auch ein politisches Umdenken zu fordern und mehr Betroffenenrechte einzufordern, wäre mal ein politischer Schritt. Und das andere natürlich einfach auch dieses, was ist vor 30 Jahren passiert, wieder in Erinnerung zu rufen. Denn das gehört zu einer politischen Praxis natürlich hinzu und das ist einfach in Vergessenheit geraten.
Was konntet ihr denn da gemeinsam jetzt schon erfahren und auch wieder in Erinnerung rufen? Was sind da für dich die zentralen Punkte gewesen, die vielleicht auch für dich neu waren?
Für mich war neu, wie wenig Unterstützung es damals gab. Konkret auch für die Angehörigen in Oberwart. In Oberwart sind in der Nacht vor dem 4. auf dem 5. Februar 1995 vier Menschen ermordet worden. Josef Simon, Karl Horvat, Erwin Horvat und Peter Sarkozy wurden getötet, als sie eine Sprengfalle damit in Kontakt kamen, auf dem ein rassistischer Spruch stand, und diesen Spruch halt zu entfernen. Und das Ganze hat sich, und das kennen wir natürlich im Umgang mit rechten Terror, dann so dargestellt, dass während die Leichen noch dort lagen, man angefangen hat, die Roma-Siedlung, wo sie auch wohnten, zu ratzen, also dort halt einzufallen und zu schauen, ob sie nicht selbst schuld sind, und gleichzeitig einfach auch in dem politischen Klima damals tätig war, das sehr von Rassismus geprägt war und natürlich auch hier es eine Zivilgesellschaft gab, die reagiert hat, was für die meisten bekannt war, aber was halt gar nicht so bekannt war, war, dass die Personen, die zum Opferkreis gehört haben, also die Adressatinnen der Briefbomben, sehr, sehr oft aus selbstorganisierten Initiativen kamen. Das heißt, dass sehr viel einfach auch Minderheitsrechte damals schon erkämpft wurden und das auch dazu geführt hat, dass man sozusagen als Feind deklariert wurde. Das heißt, schon vor 30 Jahren hat eine Selbstorganisierung angefangen, die in der Geschichtsschreibung rund um diesen rechten Terror natürlich immer ausgeblendet wird. Und da jetzt auch wieder anzusetzen und zu schauen, welche Erfolge gab es damals, welche Initiativen gibt es vielleicht heute noch und wie kann man sie heute unterstützen? Und das abseits von einmal im Jahr nach Oberwart zu fahren, was auch sehr wichtig ist, aber da kontinuierlich zu arbeiten und einfach sichtbar zu machen, welche Arbeit es seitdem gab und auf wie vielen Ebenen das einfach ja zu Verbesserungen von sehr vielen Menschen geführt hat in Österreich.
Auch in Deutschland sprechen wir ja natürlich sehr viel über die 1990er Jahre, wenn es um rechten Terror und rechte Gewalt geht. Gab es in Österreich eine vergleichbare rechte Mobilisierung wie in Deutschland?
Ich tue mir immer schwer, das gleichzusetzen oder zu vergleichen. Wir haben in Österreich eine starke FPÖ, die schon sehr lange in der Regierung ist. Das heißt, eine Regierungsbeteiligung einer Partei, die sehr, sehr klar rassistische Agenda auch von der Regierungsbank aus geleitet hat. Und dadurch auch natürlich eine Verschiebung der anderen Parteien nach rechts. Und oft heißt es in Österreich immer, deswegen gibt es weniger gewalttätigen Neonazismus, weil wir haben ja die FPÖ. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, die Angriffe vor allem auf Geflüchtetenunterkünfte, worüber wir später auch nochmal sprechen, die gab es und gibt es auch in Österreich. Österreich ist ein viel kleineres Land, deswegen ist es halt auch schwerer vergleichbar. Aber der Umgang damit ist sehr vergleichbar. Das heißt, die Entpolitisierung der Taten, die rassistischen Zuschreibungen, die Täter-Opfer-Umkehr, das sind Parallelen, die wir, würde ich sagen, in beiden Ländern aufweisen. Und gleichzeitig, Briefbomben wurden auch nach Deutschland geschickt. In den letzten Jahren bei rechten Terrorfällen haben wir immer wieder gesehen, dass es eine Österreich-Verbindung gab, sei es durch vermeintliche Waffenfunde, aber auch zum Beispiel Neonazi-Rapper oder Leute, die Feindeslisten online stellen, wo wir dann plötzlich doch wieder österreichische AkteurInnen dabei haben. Die Szene ist vernetzt, das war sie schon immer, das ist jetzt durchs Internet mehr. Und deswegen finde ich, ist der Umgang sowohl gesellschaftlich als auch der Behörden sehr, sehr gleich. Also unsere Kritik, glaube ich, ähnelt sich da sehr.
Apropos Kritik und kritische Beobachtung, wir wollen nämlich auch sprechen über die aktuellen Prozesse, die ihr beobachtet. Und da würde ich wieder dich, Fanny, als erstes fragen. Zum einen unterstützt NSU-Watch NRW die Beobachtung des Prozesses zum Tod von Mohamed Lamin Dramé in Dortmund. Und bei euch steht dann vorm Oberlandesgericht Düsseldorf wahrscheinlich demnächst ein Prozess zum Themenkomplex Combat 18 an.
Genau, du sagst es, wir blicken mit einigem Schaudern auf den noch nicht terminierten Beginn des Prozesses zum Themenkomplex Combat 18 Deutschland. Am 7. März 2024 hat die Generalbundesanwaltschaft vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Düsseldorf, hier in NRW, Anklage gegen 4 Personen aus dem Combat 18 Deutschland Kontext erhoben. Die Anklage ist zugestellt, terminiert. Wir wissen noch nicht wann, aber klar ist, dass es um Wiederbetätigung oder Weiterbetätigung von Personen und Strukturen von Combat 18 trotz des Vereinsverbotes gehen wird, das im Oktober 2020 vom Bundesinnenministerium gegen Combat 18 Deutschland erhoben worden ist. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sich gegen das Verbot ihrer Vereinigung als rechtsextrem widersetzt zu haben durch Weiterbetätigung. Das Innenministerium oder die Anklageschrift macht deutlich, dass sie weiter beobachtet haben will, dass es weiterhin konspirative Treffen gegeben haben soll, dass es weiterhin sogenannte Leistungsmärsche gegeben haben soll und dass auch Aufnahmeverfahren für Supporter dieser extrem rechten Struktur Combat 18 Deutschland als Ableger des internationalen Netzwerks stattgefunden hätten. Und ja, diese Vorwürfe stehen jetzt per Anklageschrift den Angeklagten 4 Personen ins Haus, davon auch eine Person etwa aus Dortmund, die wir auch tatsächlich im Dezember 2020 hier in Düsseldorf auf einer Veranstaltung im Rahmen der sogenannten Corona-Proteste entdecken konnten, zusammen mit vielen anderen Akteuren aus dem extrem rechten, gewaltaffinen Spektrum. rund um Combat 18, ehemals Dortmunder Neonazi- und Kameradschaftsszene und Angehörige. Das heißt, in Augenscheinnahme dürfte an dieser Weiterbetätigung vermutlich durchaus was dran sein. Wir erwarten den Beginn des Prozesses durchaus mit Spannung, sind aber einigermaßen verhalten optimistisch, nur dass ein intensives Auseinandersetzen werden wird. Das wäre jetzt Glaskugelleserei, wenn wir da schon jetzt was dazu sagen wollen würden. Im Grusel aufgestellt sind wir, weil das Oberlandesgericht Düsseldorf jetzt nicht das beste Gericht ist, was wir uns an Infrastruktur vorstellen können. Ihr müsst euch vorstellen, dass das Gerichtsgebäude mit einem Saal, mit einem Verhandlungssaal, mit Dolmetscherkabinen und Hochsicherheitsmöglichkeiten auf einem Rühmacker in unmittelbarer Rheinnähe zu finden ist. Da werden wir sogar infrastrukturell vermutlich hart auf die Probe gestellt und sind auch gespannt, ob die Angeklagten quasi durch die Vordereingangstür den Gerichtstrakt und das Gebäude betreten werden. Das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen, den Prozess zu beobachten. Herausforderungen ganz anderer Art haben wir in Dortmund, wenn ich ehrlich bin. Da müssen wir vor allem gucken, dass wir ja, Wut und Ärger im Zaum behalten und die Rolle der Prozessbeobachterin gut und entspannt in Anführungszeichen spielen können. Entspannt ist schon alleine aus Infrastrukturgründen nicht immer, weil der Gerichtssaal dankenswerterweise, das ist richtig großartig, im Zuschauerinnen- und Pressebereich weiterhin immer sehr gut besucht ist. Wir sind jetzt in der 11. Prozess-Hauptverhandlungstagssitzung gewesen und weiterhin kommen total viele Unterstützerinnen des Soli-Kreis Justice for Mohammed und unterstützen die Prozessbeobachtung, sind als kritische Öffentlichkeit vor Ort, aber sind weiterhin dem echt unsäglichen Zustand ausgesetzt, dass sie durch die Hintertür dieses Gerichtsgebäudes kommen müssen, dass sie ihre Dinge abgeben müssen, dass sie keine eigenen Gegenstände mitnehmen dürfen, dass sie, wenn sie auf die Toilette gehen müssen, das Gebäude verlassen und sich nach der Rückkehr wieder anstellen dürfen. Das sind also Bedingungen, die nicht so besonders toll sind und die Platzverhältnisse sind auch einigermaßen kuschelig. Das ist aber tatsächlich nur Infrastruktur, die uns so ein bisschen auf die Nerven geht. Was uns richtig wütend und auch traurig macht, ist die Situation, dass die Brüder, die Nebenklagevertreter des Ermordeten oder Getöteten, muss man in dem Fall wohl richtigerweise sagen, Mohamed Lamine Ramé, 11 Verhandlungstage weder in Anwesenheit noch in Abwesenheit überhaupt nur wahrgenommen worden sind von Gericht, von der Kammer, von der Verteidigung. Sie sind da, als wären sie nicht da. Und sie sind seit Mitte Januar in Dortmund und können dem Gerichtsprozess beiwohnen, aber weder durfte einer der Brüder eine Stellungnahme abgeben, noch ist ihnen eine Halskette, also die Gegenstände von Mohamed Lamine Dramé, ihnen bisher wieder ausgehändigt worden. Es wird in keiner Weise Bezug auf ihre Situation und auf ihre Fragen genommen im Gerichtsprozessverlauf. Die NebenklagevertreterInnen, die RechtsanwältInnen, erheben natürlich für ihre Mandantinnen die Stimme und stellen auch die richtigen Fragen, aber tatsächlich werden die Angehörigen von Mohamed Lamine Dramé komplett marginalisiert. Das ist der erste Punkt, der mich auf jeden Fall wütend macht. Und der zweite ist, dass wir es mit einem Fall von fragloser Polizeigewalt zu tun haben. Im Zentrum der Gerichtsverhandlung steht die Frage, ob die Polizeibeamtinnen sich in der Situation in dem Gebäudetrakt Hinterhof der Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund in der Nordstadt angegriffen gefühlt haben dürfen oder nicht. Also hatten sie den Eindruck, dass die Person, also das ist ihre Sprache, sie sprechen immer von der Person, also dass Mohamed Lamine Tramé dort sitzend, hockend, sich ein Küchenmesser gegen den eigenen Bauch haltend, um sich vielleicht selbst zu verletzen, vielleicht sowas Ähnliches wie apathisch, nicht reagierend auf Ansprache, nicht selbst gesprochen hat, nicht reagiert hat, auch nicht auf die Ansprache der Mitarbeiterin der Jugendhilfeeinrichtung. Ob Mohamed Lamine Tramé, diese PolizeibeamtInnen, so sagen sie es, angegriffen haben könnte durch eine Bewegung, die sie selbst ausgelöst haben, nämlich durch den Pfefferspray-Einsatz durch einen Gitterzaun hindurch auf ihn drauf, nachdem er nicht auf ihre Kontaktversuche reagiert hat. Und wohl nicht Kontaktversuche aus 5 oder 10 Metern Abstand, sondern sie sind sehr nah an ihn herangegangen, haben sich zum Teil, das haben wir im Gericht gehört, nicht unmittelbar als Polizei zu erkennen gegeben. Manche von ihnen waren auch in Zivil. Er hat nicht reagiert. Wenig später erfolgte dann auch der Einsatz von Pfefferspray, dem Taser, dem sogenannten Dike, dem Elektroimpuls-Distanzgerät und der Maschinenpistole, die Mohamed Lamine Dramé mit Schüssen in den Oberkörper vor allem und auch auf den Kopf massiv verletzt hat, sodass er wenig später, wie wir hörten, wohl im Krankenhaus verstorben ist an diesen Verwundungen. Und wir hören im Gerichtssaal keine einzige Sekunde lang, dass diese Polizeibeamtinnen, die diesen Einsatz so ausgeführt haben, wie sie angegeben haben, dass sie ihn ausgeführt haben, etwas anderes sind als Maschinen, die bewaffnet sind, die zwar davon Angaben machen, dass sie informiert worden seien, dass sie sich gut auskennen mit suizidalen Personen, dass das sehr häufig vorkomme in ihren Einsätzen, die aber es scheinbar nicht vermocht haben, in der Situation am 8. August, dem Tag, an dem Mohamed Lamine Dramé erschossen worden ist, angemessen darauf zu reagieren, dass jemand in einer psychosozialen, in einer psychischen Ausnahme- und Krisensituation steckt und ihnen gegenübersteht. Stattdessen haben sie eben mit ihren Einsatzmitteln, ja, getötet, obwohl sie ihn eigentlich hätten vor sich selber schützen sollen und können und auch durchaus angeben, dass sie die Ausbildung dazu hätten. Und dieses vollkommene Fehlen von Empathie überrascht uns jetzt nicht. Wir sind, glaube ich, aus Strafprozessen häufig nichts anderes gewohnt, aber in dieser Drastik, dieser Kälte und dieser Erzählung, die da vom Stapel gelassen wird von auf zwei Polizeibeamten, zwei Personen dieser Einsatzkräfte haben schon ausgesagt, zwei der fünf Angeklagten, eine weitere Person will am 22. Mai Einlassungen machen, das ist der Schütze, der die Maschinenpistole geführt hat. Ja, aus dieser Kälte heraus ergeben sich nicht nur für uns inhaltliche Fragestellungen, sondern tatsächlich auch Wut und Ärger. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es den Angehörigen von Mohamed Lamine Dramé geht. Und es ist mir eine Freude, will ich fast sagen, oder ein großes Anliegen, die Initiative, aber auch die Brüder und die Familie Dramé in ihrer Beobachtung des Prozesses zu unterstützen. Und freue mich, wenn andere das auch tun.
Wir werden natürlich in den Links zum Podcast auch nochmal alle Informationen und den Solidaritätskreis Mohammed verlinken, sodass ihr euch da auch weiter informieren könnt. Es gibt ja auch eine laufende Berichterstattung von Radio Nordpol. Auch da bist du immer wieder mal als Interviewpartnerin zu hören. Also da kann man die Initiative und alle vor Ort und du, ihr macht es leicht, den Prozess auch aus der Ferne mitzuverfolgen, würde ich sagen.
Dankeschön. Ja, aber auf jeden Fall würde ich gerne auch darauf hinweisen, dass man auch aus der ganz großen Entfernung diesen Prozess und seine Beobachtung unterstützen kann. Solidarität kann in dem Fall sogar richtig praktisch werden. Die Brüder von Mohamed Lamine Dramé, Sidi und Lassana, leben in Dortmund. Im Augenblick konnten nach Dortmund reisen und brauchen dann natürlich auch Unterkunft, Verpflegung, Kleidung. Ich glaube, sind auch ganz gut angekommen. Wir sitzen nach den Prozesstagen auch ab und zu zusammen. All dies, das braucht natürlich auch euren Support. Also folgt gerne dem Link in den Shownotes und guckt mal, wie ihr die Initiative Justice for Mohammed auch aus großer Entfernung unterstützen könnt. Oder kommt einfach vorbei und seid mit uns in der Beobachtung.
Ja, vielen Dank. Ja, Mariah, du hast es schon angedeutet. Wir sprechen noch einmal über ein etwas zurückliegendes Ereignis in Österreich, aber gleichzeitig eines, was erst jetzt vor Gericht verhandelt wurde, und zwar ein Sprengstoffanschlag in der Nacht vom 10. auf den 11. September 2010 vor einer Geflüchtetenunterkunft in Graz. Und jetzt standen drei Männer in Leoben vor Gericht. Und ja, du hast diesen Prozess aktuell beobachtet. Und ich glaube, du hattest dir da vielleicht etwas mehr erwartet, als am Ende rausgekommen ist. Wie war das dort in Leoben?
Also vielleicht, um nochmal kurz zu erzählen, wie wir überhaupt darauf aufmerksam gemacht haben und unsere Arbeit auch ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen. Prozesssupport hat eine Kooperation mit Stopp die Rechten. Das ist eine Plattform, die vor allem halt so zu Rechtsextremismus und Neonazismus in Österreich schreibt. Und wir dokumentieren die Prozessbeobachtungen. Das heißt, zum einen gibt es ein Team von Prozessbeobachterinnen in ganz Österreich, die Mitschriften an Stopp die Rechten schicken und dort wird es dann veröffentlicht. Und Für diese Arbeit schauen wir jede Woche in die Online-Verhandlungskalender aus ganz Österreich und haben dann im Dezember entdeckt, es gibt einen Verbotsgesetzprozess und zwar 3 Tage in Leoben, was sehr ungewöhnlich ist. Solche Prozesse dauern meistens nur ein paar Stunden und waren schon sehr irritiert, bis wir dann kurz vor Prozessbeginn einen Medienartikel aus der Kronenzeitung gefunden haben, wo es dann hieß, rechter Terror sei aufgeklärt und es würde jetzt vor Gericht verhandelt. Und wir waren sehr irritiert, weil wir sehr, sehr lange nichts darüber gehört haben. Also über 13 Jahre gab es kaum Informationen dazu. Wir haben angefangen zu recherchieren. Für vor allem die Grazer Genossin war der Sprengstoffanschlag natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Es war was, was man auch damals von der Recherche sehr ernst genommen hat. Zum einen natürlich auch wegen den politischen Gegebenheiten, also die Geflüchtetenunterkunft gibt es meines Wissens seit 2006. Und auch damals gab es schon rassistische Proteste gegen diese Unterkunft. Auch immer wieder waren sie politisch Thema und auch dieser Sprengstoffanschlag wurde dann politisch vor allem von der FPÖ genutzt, um Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Und es war halt so, dass in der Nacht dieser Sprengkörper hochgegangen ist vor dem Eingang der Unterkunft und man es innen natürlich gehört hat und auch draußen auf der Straße sowohl eine Rauchwolke gesehen hat, als auch halt diese Sprengkraft gespürt hat. Das heißt, es gab Zeugen, die gemeint hatten, man konnte noch 70 Meter weiter spüren, dass da was passiert ist. Zum Glück wurde dadurch niemand unmittelbar verletzt. Gutachten haben ergeben, wenn dort wer vorbeigegangen wäre, dann hätte es tödliche Folgen haben können. Zu der Zeit war die Geflüchtetenunterkunft voll besetzt. Eine geflüchtete Person, die damals dort aufgewacht ist, hat sich verletzt, weil sie aufstehen wollte und gucken wollte, was passiert ist, hat sich am Kopf verletzt. Ich glaube, die schlimmeren Folgen waren einfach die Retraumatisierung dieses Anschlags und natürlich diese stetige Angst, die dann auch ein Zeuge vor Gericht sehr deutlich gemacht hat. Man hatte einfach Angst, dort zu leben. Man hat Securities eingestellt und man wusste natürlich auch nicht, von wem das ausging. Es war dann so, dass am Anfang natürlich die Medien sehr voll waren davon. Es gab eine Fahndung, weil es gab ein Überwachungsvideo, wo man dann ein Fahndungsfoto draus gemacht hat. Aber dann war ganz, ganz schnell wieder Stille. So im Nachhinein der Recherche hat man auch gesehen, dass es von ÖVP und SPÖ-Seite eher totgeschwiegen wurde. Also es ließ sich dann so, dass es besser wäre, das zu ignorieren und nicht weiter darüber zu reden. Und dann war es so, dass vor wenigen Jahren das Innenministerium eine Presseaussendung veröffentlicht hat mit, man hätte eine Spur, das wäre so gut wie aufgeklärt. Und dann ist wieder jahrelang nichts passiert. Und dann halt im Dezember letzten Jahres halt dieser Medienbericht mit, und jetzt wird der aufgeklärte Terroranschlag vor Gericht verhandelt. Wir waren dann gemeinsam mit dem Doku-Service Steiermark und der Von Unten Redaktion von Radio Helsinki, ein freies Radio aus Graz, gemeinsam bei dem Prozess. Wir waren vorher noch nie in Leoben, weil es auch noch nicht so einfach zu erreichen. Und waren natürlich sehr neugierig, was uns da erwartet, weil die Medien im Vorhinein das schon ernst genommen haben. Also allein, dass man in Österreich rechten Terror benennt und es auch so titelt, hat für uns schon auch die Erwartung hochgemacht, dass da jetzt doch was rauskommt. Und es klang auch so, es wurde aufgeklärt, sie haben da die Richtigen angeklagt. Da brauchte es dann irgendwie einen halben Verhandlungstag, um zu sehen, dem war nicht so. Zum einen war es so, dass das, was sie eigentlich hatten, war einfach die Grundlage, dass der Erstangeklagte 2010 identifiziert wurde und dann ein Geständnis abgelegt hat. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, nicht ein Geständnis, nein, da gab es unzählige verschiedene Varianten, die er dann immer wieder erzählt hat, bis es dann irgendwie eine stimmige Geschichte war. Und das war dann die Grundlage eigentlich für die Anklage. Der Erstangeklagte hat dann auch eine andere Person belastet, die dann der Zweitangeklagte wurde. Und Der hat dann wiederum in einem Telefonat den Drittangeklagten belastet und so hatten wir drei Männer vor Gericht. In Leoben wurde es ganz verhandelt, weil sie damals Jugendliche waren und da geht es um den Wohnort, weswegen auch die Leobener Staatsanwaltschaft eigentlich nicht zuständig war. Das heißt, die haben den Akt aus Graz bekommen und dementsprechend hat sich das auch dargestellt. Irgendwie hatte man das Gefühl, die wissen jetzt auch nicht ganz genau, wie sie da zum Zug gekommen sind. Und dann, das muss ich vielleicht erklären, Verbotsgesetzprozesse sind in Österreich Geschworenengerichte, das heißt, Geschworene entscheiden. Sie hatten zwar drei Richterinnen dabei, vor allem die Vorsitzende hat das angeleitet, aber die Entscheidung treffen dann Geschworene, das heißt Österreicherinnen, die ausgewählt werden, die keine juristische Ausbildung haben, die auch nicht, wie wir zum Beispiel, sich mit der rechtsextremen Szene auseinandergesetzt haben. Was dann natürlich dazu führt, dass, wenn deine Verteidigung gut ist und die es gut argumentiert, man dann Geschworene mehr abholen kann als mit einem juristischen, trockenen Vortrag eines Staatsanwalts. Nachdem da der erste Angeklagte aber dann so mitten im ersten Verhandlungstag sein Geständnis revidiert hatte, was die Grundlage für die Anklage war, und behauptete, na, das hat er alles erfunden, weil der Verfassungsschutz hätte ihn damals so unter Druck gesetzt, dachten wir, okay, das ist jetzt wirklich krass, der Prozess kann so nicht weitergehen. Es gab eine Mittagspause, der Staatsanwalt kam nach der Mittagspause zurück und tat so, als wäre nichts gewesen. Und man machte weiter im Programm und hatte dann eine Reihe von früheren Weggefährten der drei Angeklagten. Und das war eine rechtsextreme bis neonazistische Szene, die vor allem in Mariazell unterwegs war. Und die hat man dann 13 Jahre später gefragt, wie das denn damals so war. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch, das war dann geprägt von der Entpolitisierung und Verharmlosung am laufenden Band. Denn es waren ja einfach nur drei junge Männer, die wollten Anschluss, die haben vielleicht zu viel getrunken, aber wirklich Nazi war natürlich niemand. Auch die dokumentierten neonazistischen Umtriebe, die es ja gibt, vor allem durch Antifa-Recherche, die dann auch zu Medienberichten geführt haben, wurden einfach abgetan. Und man hatte das Gefühl, man ist im falschen Film. Weil eigentlich ging es ja um einen versuchten Mordanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft und nicht darum, wie es jetzt den jungen Männern vor 13 Jahren ging und wie es in der Schulzeit war. Gleichzeitig kam die Betroffenenperspektive so gut wie nicht vor. Es war lediglich ein Caritas-Mitarbeiter geladen, der sehr, sehr kurz einvernommen wurde und halt geschildert hat, wie es vor allem für die Mitarbeiterinnen war. Ein Bewohner war zwar geladen, konnte aber nicht erscheinen und man hat nicht mehr Wert darauf gelegt, ihn zum nächsten Termin zu laden, weil es war irgendwie spannender dann zu schauen, dass man noch den Barbesitzer hört, der natürlich keine Erinnerung mehr hat. Das muss man auch sagen, 13 Jahre später, das ist nachvollziehbar, dass man viel nicht weiß. Hätte man halt Zeuginnenaussagen nicht verschwinden lassen oder, sag ich es mal nett, sie sind nicht mehr auffindbar gewesen. So, das heißt, wir haben den nächsten Komplex, Beweismittel sind verschwunden. Zum einen, die erste Aussage des Angeklagten wurde damals per Audio aufgezeichnet, weil das so nicht geplant war. Das heißt, man hat das mit dem Handy aufgezeichnet und verschriftlicht. Die Verschriftlichung war aber nicht Wort für Wort und die Audiodatei ist nicht mehr da. Gleichzeitig gibt es die Videoaufnahmen der Überwachungskamera nicht mehr, weswegen man jetzt auch keinen Größenabgleich mehr machen kann. DNA-Spuren, ein Teil davon wurde nicht überprüft und ist mittlerweile vernichtet worden. Ein anderer Teil wurde abgeglichen, aber anscheinend nicht mit allen möglichen Verdächtigen, weil so stellte sich dann heraus, nachdem ein Verfassungsschützer geladen wurde, wie es eigentlich dazu kam, dass man diesen Erstangeklagten damals identifiziert hatte. Und das war nämlich so, dass es gab eine Hausdurchsuchung wegen einem Neonazi-Konzert und da gab es einen Beschuldigten, den der Verfassungsschützer dann als Gelegenheitsperson bezeichnet hat. Wir dachten alle, ist es eine V-Person? Wie haben sie zusammengearbeitet? Wollte er nicht genau sagen, aber es hat sich so rausgestellt. Naja, der hat ihn halt so nebenbei mal dieses Überwachungsfoto, also dieses Fahndungsfoto gezeigt und er hat dann im Jahr 2010 den Erstangeklagten identifiziert. Es halt auch so nebenbei, wo man sich denkt, so, keine Verschriftlichung. Wie konnte das eigentlich so passieren? Gibt es da nicht Vorschriften für? Es ging ja um was. Aber ja, nebenbei wurde dann identifiziert. Und das Ganze hat sich halt erst während des zweiten Prozesstags dann für uns klar gemacht. Und auch die Richterin war sehr irritiert, dass diese Gelegenheitsperson, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass da drei Angeklagte vor Gericht stehen, vorher in seiner Zeugenbefragung nicht erwähnt hat, dass er ja damals wen identifiziert hat. Gleichzeitig gibt es da ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen der Gelegenheitsperson und dem Zweitangeklagten. Also ich glaube, das hat sehr viel, nicht nur im Gericht, für Gesprächsstoff gesorgt. So, das heißt, wir hatten von einem Tag auf den anderen immer wieder Sachen, wo wir uns fragen mussten, was ist da eigentlich schiefgelaufen, warum hat man das nicht ernst genommen? Und gleichzeitig, und das habe ich selbst noch nie gesehen, obwohl ich schon sehr viel Erfahrung habe, ein Umgang mit der Sache, die einfach nicht mehr zeitgemäß war. Also ich hatte das Gefühl, wir sind wieder im Jahr 2010, wir im Gericht wurde von allen Prozessbeteiligten oft eine sehr rassistische Sprache benutzt. Man sprach die ganze Zeit von Begriffen, die man heutzutage einfach nicht mehr verwendet. Man hatte das Gefühl, es fehlt nur noch dazu, dass man den Geflüchteten selbst die Schuld gibt dafür, was passiert ist. Und gleichzeitig war es so, dass sich die Geschworenen, aber auch die anderen Prozessbeteiligten sehr gut in der Rolle gefielen, über den Erstangeklagten zu urteilen, wie dumm er doch gewesen war. Also nur als Beispiel, es ging dann sehr oft darum, dass Zeuginnen wie die Verwandtschaft des Erstangeklagten gefragt wurden, ob er denn schlau wäre oder nicht. Also man wollte halt einfach sagen, er ist so dumm, der hätte sich diese Geschichte nie ausdenken können. Wo ich mir denke, das ist einfach einem geschworenen Gericht oder einfach einem Gericht nicht angemessen, sich einfach lustig zu machen über Personen. Und gleichzeitig ging es ja einfach darum, es waren alle drei Personen, die damals in einem rechtsextremen Umfeld aktiv waren, sie waren nicht nur wegen dem Sprengstoffanschlag angeklagt, sondern auch wegen neonazistischen Tätowierungen, wegen Hitlergrüßen. Das heißt, diese Entpolitisierung hat sich einfach so dargestellt, dass man sich halt lieber über Personen lustig macht, anstatt ernst zu nehmen, worum es da ging. Der Prozess wurde dann vertagt vom Dezember auf den 1. Februar 2024, wo man dann nochmal ein ganz großes, volles Programm hatte mit dieses Gutachten und das muss man noch machen und das. Und es hat sich dann herausgestellt, ja, ohne Beweismittel kann man keine weiteren Gutachten machen. Die Richterin hat dann selbst irgendwann sich gefragt, ob wir in einer Bananenrepublik leben. Die konnte gar nicht fassen, wie viel dort schiefgegangen ist. Und ich habe noch nie so viel Kritik an den Ermittlungsbehörden gehört. Das war doch sehr überraschend für ein Gericht, die natürlich immer einfach ja, davon abhängig sind, dass Ermittlungen gut laufen. Und das führt dann letztendlich auch dazu, dass die drei Angeklagten freigesprochen wurden für den Sprengstoffanschlag, was für mich auch sehr nachvollziehbar ist. Und es nur Verurteilungen gab für Nazi-Tattoos, die zwei der Angeklagten hatten. Und wir sind halt dann mit einem Gefühl nach Hause gefahren zurück und dachten, okay, es sind so viele Beweismittel mittlerweile verschwunden. Wir sehen nicht, dass dieser Anschlag jemals aufgeklärt wird und gleichzeitig sehen wir auch keinen Ermittlungswillen. Weil es haben sich sehr viele Leerstellen gezeigt, es gäbe Ansätze, aber sowohl das Innenministerium als auch das Gericht, wo wir angefragt haben, äußern sich nicht. Und es fehlt einfach auch der öffentliche Aufschrei und der öffentliche Druck, hier nochmal zu schauen, was denn damals nicht nur auf der Ermittlerseite schiefgegangen ist, sondern auch, wie man in Zukunft auch vor Gericht mit solchen Fällen umgeht. Also wenn ich mir die Medienberichte anschaue, die waren halt dann leider auch sehr davon geprägt, dass es sehr absurde Szenen gab und das natürlich Unterhaltungswert hat, aber ein Gerichtsprozess, wo es um einen Anschlag auf Menschenleben geht, ist es dem nicht angemessen. Also auch journalistisch betrachtet ist da noch Aufholbedarf, wenn es darum geht, wie schreiben wir über solche Geschehnisse, denn nur weil im Gericht das nicht ernst genommen wird, heißt es ja nicht, dass man es in der Berichterstattung genauso wenig ernst nehmen sollte.
Vielen Dank, dass du den Prozess beobachtet hast und ihr von Prozessreport. Und ja, vielen Dank an euch beide auch für eure Arbeit und das Gespräch hier in der 100. Folge des Podcasts. Und ich denke, wir werden uns an ähnlicher Stelle wieder hören oder uns zum Beispiel im Newsletter lesen. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank an euch und auch an die Zuhörerinnen. Auf bald.
Dankeschön.
In der zweiten Runde des 100. Podcasts von NSU Watch Aufklären und Einmischen begrüße ich hier Robert Andreasch und Eike Sanders. Beide kennt ihr natürlich schon aus vergangenen Podcasts und einige der Folgen werde ich euch natürlich auch in den Links zum Podcast verlinken. Ja, hallo erstmal ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt euch vor gar nicht allzu langer Zeit persönlich in München gesehen, denn dort habt ihr eine gemeinsame Veranstaltung gemacht, beziehungsweise du hast dort auf der Veranstaltung gesprochen, Eike, nämlich zur Gruppe Ludwig und zu dem Brandanschlag auf den Club Liverpool, bei dem Corinna Tartarotti gestorben ist. Und es gab Anfang des Jahres, also im Januar, zum Jahrestag dieses Anschlags schon eine große Gedenkveranstaltung, die von der Stadt getragen wurde an Corinna Tartarotti, also ein Thema, was sozusagen in München viele Menschen bewegt hat. Das war ein Gedenken, was in den Jahren davor von der antisexistischen Aktion München getragen wurde und dann sozusagen der Stadt für dieses Jahr, für den runden Jahrestag übergeben wurde. Und genau, das wollten wir hier einmal aufgreifen. Wir haben ja schon im ersten Teil mit Fanny und Mariah über Jahrestage gesprochen und wollen das hier auch nochmal fortsetzen, beziehungsweise die Praxen von Aufarbeitung und von Gedenken, die uns ja auch seit Jahren begleiten. Und damit gebe ich sozusagen an euch, vielleicht als erstes an dich, Robert, wie sieht denn die Arbeit da in München aus zu dem Thema und was habt ihr eigentlich auf dieser Veranstaltung besprochen?
Ja, ist jetzt 40 Jahre her, dass Corinna Tartarotti an den schweren Brandverletzungen gestorben ist. Die Veranstaltung war am 29. April und das ist zwei Tage nach dem 40. Todestag von Corinna Tartarotti gewesen. Jetzt ist quasi ein bisschen zumindest Corinna Tartarotti dem Vergessen entrissen und ihrer Ermordung. Das Attentat im Club Liverpool ein bisschen Teil der Stadtgeschichte oder der Stadterinnerung, aber das hat halt sehr lange gedauert. Und man wird sehen, was am 41. Jahrestag des Attentats am 7. Januar im nächsten Jahr, beziehungsweise am 41. Todestag von Corinna Tartarotti, davon noch übrig ist, davon hängen geblieben ist, da weitergeht. Also wir haben quasi an dem Fall, muss man sagen, dem Attentat durch die neonazistische Gruppe Ludwig, so das gesamte Themenfeld offen. Eine lange Zeit, die vergangen ist. Eine zeitgeschichtliche Frage, weil wir müssen ja zurück in die 1980er Jahre. Wir haben Kontinuitäten im München Rechtsterror weit über 100 Jahre. Wir haben Kontinuitäten der Ideologie, der Ausführung von Attentaten und wir haben die Kontinuität des Verdrängens. Und dazu kommt eben noch die spezifische ideologische Motivation, dass die Gruppe Ludwig gesellschaftlich Ausgegrenzte angegriffen hat.
Eike, du arbeitest ja auch schon eine ganze Weile zur Gruppe Ludwig und das heißt, in München, aber eben auch darüber hinaus, wurde eigentlich ja ein Stück Geschichte neu geschrieben oder vervollständigt. Und genau wie Robert es schon gesagt hat, es ist jetzt wieder ein Stück dem Vergessen entrissen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich damit beschäftigt hast?
Also in meiner Erinnerung ist mit meiner Beschäftigung mit Geschlecht und Gender in der Analyse der extremen Rechten ist es immer mal wieder aufgeploppt von Leuten, die sich länger mit Rechtsterrorismus beschäftigen und den Rechtsterrorismus auch der 80er Jahre auf dem Schirm hatten. Dazu gehörst ja auch du, Robert, oder halt mein Kollege, damaliger Kollege Uli Jentsch oder so, wo klar war, das ploppt immer mal auf und gleichzeitig findet man in den Standardwerken oder so vielleicht drei Sätze oder eine halbe Seite. Da wurde das dann als katholisch-fundamentalistisch bezeichnet. Und gleichzeitig war die Opferauswahl der Gruppe Ludwig, die in Italien, in Norditalien und dann eben mit dem einen Anschlag in München ja insgesamt 15 Menschen durch eine Mordserie und Brandanschläge ermordet haben, hat deutlich gemacht, dass es da die Komponente Geschlecht nochmal ganz stark gibt und die aber eben auch genau dazu geführt hat, oder das, denke ich, liegt relativ auf der Hand, wenn man sich das anguckt, die dazu geführt hat, dass der Anschlag in Vergessenheit geraten ist. Nämlich, weil das nicht in das dominante Narrativ von was ist Rechtsterrorismus gepasst hat, weil die Täter psychopathologisiert wurden und es einfach auch genau keine Lobbyarbeit und keine Solidarisierung für diese marginalisierten Opfergruppen gab, nämlich Obdachlose, Sexarbeiterinnen, DrogennutzerInnen, Etablissements, die dem sogenannten Rotlichtmilieu zugeordnet werden, genau, solche Sachen. Und genau, das hat dann mein Interesse geweckt, das habe ich mir angeschaut, ich spreche kein Italienisch und habe mich mit einem Freund zusammengetan, der Italienisch spricht, und dann haben wir halt die italienischsprachigen Quellen durchgearbeitet und das zusammen analysiert. Und genau, und dann halt darüber geschrieben, das fiel dann zusammen genau mit der Gedenkarbeit auch der Gruppe der ASAM in München. Genau, so dass es eigentlich eine ganz befruchtende Kombi war zwischen Recherche und Archivarbeit und dem, was dann auf der Straße umgesetzt wurde und darüber auch Informationen geholt wurden, wie dass wir mehr über Corinna Tartarotti wissen durch die Arbeit der ASAM.
Vielleicht können wir das auch noch mal konkretisieren, weil das auch schon im ersten Teil des Podcasts hier eine Rolle gespielt hat, nämlich genau das, man schaut auf, auch anlässlich durchaus zu Jahrestagen, aber auch darüber hinaus auf lang zurückliegende Ereignisse zurück. Man kennt vielleicht dann nur Stichworte und dann ist aber trotzdem dann doch sehr viel zu finden, was ja auch eine Praxis ist, die einige Initiativen deutschlandweit umsetzen und dadurch eben, wie schon gesagt, die Geschichte vervollständigen. Momentan läuft auch ein Prozess zu einem Brandanschlag in St. Louis 1991. Da werden wir im nächsten Podcast drüber sprechen. Auch da wird nochmal die Geschichte vervollständigt. Aber gleichzeitig tritt man auch bei aktuellen Fällen ja Narrativen der Polizei beispielsweise entgegen. Das heißt, ja, antifaschistische Arbeit kann einfach einiges an Fakten, an Geschichte wieder hervorholen, und gleichzeitig fände ich es gut, wenn wir, oder wenn ihr das nochmal ganz konkret macht, wie ihr das eigentlich macht, wie ihr da vorgeht, weil es ist ja auch was vielleicht unsere HörerInnen als eine Praxis aufgreifen könnten. Wie geht ihr daran? Ihr habt nur Stichworte und dann wollt ihr gucken, was es vielleicht noch an weiteren Informationen gibt.
Neben den erwähnten italienischen Quellen, das sind Bücher, die in Italien über die Gruppe Ludwig erschienen sind, oder viele Zeitungsartikel und Fernsehdokumentationen, gibt es natürlich eine Erwähnung des Attentats in der zeitgenössischen Presse. Also es ging dann halt auch darum, die Lokalzeitung nochmal anzuschauen. Es gab wenig Berichte, bis gar keine Berichterstattung in überregionalen Medien. Also der Anschlag ist nur einmal beispielsweise im Spiegel ein halbes Jahr später erwähnt worden. Da kann man nachlesen. Und dann ist es schon so, dass antifaschistische Quellen zum Teil zumindest ganz kurz Gruppe Ludwig auch streifen, oder dass das in Zeitschriftenbeiträgen der damaligen Zeit Rechtsterror ja durchaus Thema war. Es setzte nur schnell eben halt wieder eine Verdrängung ein. Und das zusammengenommen hat am meisten Infos erbracht, haben dann Menschen, die sich melden, beispielsweise ein Foto von Corinna Tartarotti zur Verfügung stellten, oder dass es letztendlich gelungen ist, aber das hat wirklich Jahre gedauert, Angehörige ausfindig zu machen. Das sind so die Maßnahmen gewesen. Wir hoffen auch immer noch, dass mehr Menschen quasi mit Informationen um die Ecke kommen. Und natürlich besteht immer auch noch die Forderung oder die Hoffnung, eines Tages in geschichtlichem Interesse die Ermittlungsakte einsehen zu können.
Man kann das natürlich nochmal auf eine generelle Ebene heben. Was, glaube ich, wichtig ist, ist bei dieser Recherchearbeit, die sozusagen gedenkenfokussiert ist, ja, kritisch zu sein und die Quellen auch nochmal kritisch zu beleuchten. Also wenn wir uns zum Beispiel genau die Presse von damals angucken, und wir haben das eben genau nicht nur bei der Gruppe Ludwig gesehen, sondern wir haben es letztendlich auch beim NSU gesehen, die Einordnung der Presse in eine entpolitisierende Erzählung, also wo dann eben die Milieus oder die Familien stigmatisiert werden und das Ganze zu einem per se gewaltvollen Milieu gemacht werden. Also in München dann beim Brandanschlag aufs Liverpool war es eben genau diese, bevor die Bekennerschreiben kamen, und so ähnlich war es ja dann auch beim NSU, dass es erst die Bekennung, die Selbstbekennung der rechtsterroristischen TäterInnen brauchte, bevor halt geschnallt wurde, was der Hintergrund ist, oder so, wo Leute das schon vorher gesagt haben, vermutet haben, aber nicht ernst genommen werden. Das heißt, das ist auch eine Arbeit, die wir als Antifaschistinnen machen müssen, nämlich hinzugucken, misstrauisch zu sein gegenüber dem, was in der Zeitung steht oder was von den Behörden kommt, und zu sagen, ja, kann das nicht was anderes sein? Kann da nicht ein rechtes Motiv hinterstehen? Bei der Gruppe Ludwig hat es für München 2 Wochen gedauert, bis das Bekennerschreiben dann in Italien an die Presseagentur dort gegangen ist. Und in der Zeit wurden alle möglichen SexarbeiterInnen-feindlichen Ressentiments einmal durch die Presse gespült, von Krieg in der Unterwelt fabuliert und so weiter. Und da ist natürlich dann auch schon viel Schaden wahrscheinlich passiert für die Leute, die verletzt wurden, oder die Angehörigen, die letztendlich dort Menschen verloren haben.
Ich finde es halt auch entscheidend, dass es immer Wissen gibt. Wissen zum Beispiel einfach aus früheren Jahrzehnten über frühere Attentate. Und das müssen wir jetzt halt wieder quasi mühsam entschichten. Ich habe in der Veranstaltung in München darauf hingewiesen, dass es ja nicht das erste queerfeindliche Attentat in München war. Das ist nicht der erste Angriff auf Disco, auf Moderne, auf Tanzen und Feiern war, und habe das an 2 Beispielen klar gemacht. 1920 dem Angriff auf den Berliner Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der in München angegriffen wurde, anlässlich eines Vortrags mit queerfeindlichen Parolen durch die Stadt gejagt wurden. Die Polizei hat weder Verhaftungen noch strafrechtliche Ermittlungen korrekt durchgeführt, deswegen wissen wir nicht viel von der Motivation, aber die queerfeindlichen Parolen und die antisemitischen Drohungen im Vorhinein machen meiner Meinung nach doch deutlich, warum es diese Angriffe gegeben hat. Der Vortrag wurde gestört, mit Knallerbsen beworfen, man schrie und tobte. Und es ist ein einfacher Nichthandeln der Polizei damals, ein früher queerfeindlicher Angriff, also gewissermaßen schon 64 Jahre vor dem Angriff aus Liverpool. Und ich habe auch darauf aufmerksam gemacht, dass schon 1976 ein Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann einen Bombenanschlag auf den amerikanischen Radiosender American Forces Network in München versuchte. Auf der einen Seite natürlich als Symbol amerikanischer Streitkräfte, aber ganz klar, weil das der beliebteste Radiosender bayerischer Jugendlicher war, weil hier eine frühe Form von Disco und House Music gelaufen ist. Also schon ein Angriff auf Moderne, auf Feierkultur, auf Tanzen. Und da zieht sich dann eben durch diese jahrzehntelange Ausblendung genau dieser Kontinuitäten, zieht sich da halt die Linie bis zu den heutigen Angriffen, queerfeindlichen Angriffen auf Clubs wie in Colorado oder in Bratislava. Da zieht sich die Linie der sexfeindlichen Angriffe bis heute, wo eine massive trans- und sexarbeitsfeindliche Kampagne durchs Land rollt.
Wenn es um die Kontinuitäten geht, schon, Eike, du hast es ja schon gesagt, du arbeitest zu Geschlecht als Analysekategorie im Kontext von rechter Gewalt, Neonazismus und rechten Terror. Aktuell haben wir sozusagen im groben Vorgespräch auch über einen aktuellen Femizid gesprochen, wo bei genauerem Hinsehen der Täter auch AfD-Fan ist zum Beispiel. Also das heißt, da kommt extrem rechte Einstellung und Misogynie auch zusammen, genau diese Kategorien, zu denen du arbeitest. Wie bewertest du den aktuellen Stand der Diskussion? Es ist ja auch viel gesprochen worden und du hast dazu auch gearbeitet und publiziert zur Sicht auf Beate Zschäpe als Täterin, zu weiblichen Neonazisten, rassistischen Täterinnen? Ist man da vorangekommen in den letzten Jahren? Wie siehst du das und wie würdest du diese Problemlage beschreiben?
Also die Problemlage ist, glaube ich, und die beschreibt dann vielleicht auch, wie die Entwicklung ist, ist, glaube ich, schon, dass es immer als Sonderthema gehandelt wird und weder in der wissenschaftlichen Forschung noch in der antifaschistischen Praxis oder Recherche von wirklich allen als Durchschnittsthema ernst genommen und praktiziert wird. Also und das heißt, da ist dann eben genau auch sich die 80er Jahre angucken, ein Teil davon, wo das ganz deutlich wird. Also das heißt, man guckt mit einer anderen Brille auf Sachen, die anders oder eben gar nicht eingeordnet wurden. Und da habe ich das Gefühl, das hat sich oft gebessert, aber es ist wirklich auch immer noch, habe ich das Gefühl, so eine Firnis. Also das heißt, wenn irgendwas passiert, irgendein Thema gerade wichtig ist, dann muss man immer wieder verstärken, dass das auch eine geschlechtliche Komponente hat. Also man muss immer wieder darauf hinweisen, man muss es immer wieder einfordern, dass es eine Analysekategorie ist und dass unsere Analyse und auch unsere Lösungsansätze nicht vollständig sind, wenn wir nicht diese Komponenten mit einberechnen. Und das geht irgendwie, es geht dabei los, wenn wir uns fragen, wie ist die AfD einzuschätzen und was können wir dagegen tun? Da lese ich ja auch jeden Tag die Analysen und nur in einem Bruchteil davon kommt der Antifeminismus als wirklich konstituierendes Element drin vor oder wir reden darüber, was für Lösungsansätze es braucht und tun so, als wenn die feministische oder die queere Bewegung irgendwo anders stattfindet und nicht, dass es einfach auch zusammengehört, weil eben auch rechte Ideologie und Rechtsterrorismus nicht geschlechtslos sind. Und das habe ich das Gefühl, das ist sozusagen immer noch, muss man immer noch die Leute dran erinnern. Also dieses Bild von Männlichkeit ist eine gesetzte Norm, und die wird unsichtbar, weil sie halt so normiert ist. Also dass sozusagen der Neonazi an sich als Mann gedacht wird, sein Handeln ist männlich, er schreibt oder tut für andere Männer. Und das wird aber sozusagen gar nicht analysiert, dass das was mit Geschlecht zu tun hat, also dass es auch eine Männlichkeit ist. Genau, und deswegen habe ich das Gefühl, da passiert oft einiges. Und dann ist es aber auch ganz schnell, je nachdem, welcher Druck gerade ist oder was gerade diskutiert wird, dass es dann doch wieder hinten runterfällt, obwohl alle eigentlich schon mal einen Schritt weiter waren. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist eine riesige Leerstelle, also das ist ja auch tatsächlich der patriarchalen Verfasstheit unserer Gesellschaft geschuldet, dass wir Beziehungstaten, sogenannte, erstmal als privat einstufen, also dass das Geschlechterverhältnis zwischen zwei Personen privat adressiert wird und die Gewalt, die daraus entsteht, eben genau dann nicht als politisch kategorisiert ist, was überhaupt nicht heißt, dass jeder Femizid einen rechten Hintergrund hat. Das hat er ja überhaupt nicht. Und natürlich kann man aus einer feministischen Perspektive sagen, dass es die Gefahr birgt, dass wir uns einen Bärendienst erweisen, wenn wir jetzt irgendwie darauf pochen, dass Täterrechte einen rechten Hintergrund haben, weil sozusagen die Normalität patriarchaler und häuslicher Gewalt in allen Formen von Beziehungen und in allen Schichten und allen Herkünften uns diesen Ausweg der Externalisierung wieder bietet, den die ganze Gesellschaft ja immer sehr gerne nimmt bei Gewalttaten. Also halt zu denken, das passiert wem anders, das passiert durch andere Leute. So, und da habe ich tatsächlich das Gefühl, auch da einerseits auf der aktivistischen Ebene müssen die Kämpfe zusammengedacht werden. Also wir haben eine feministische Szene, die sich abgeguckt hat aus anderen Ländern oder sich hat inspirieren lassen von anderen Ländern und Kampagnen wie Ni Una Menos oder dann ja auch in Österreich einfach zu sagen, okay, es gibt Femizide und wir lassen keinen einzigen unbeantwortet. Wir gehen immer auf die Straße, wir machen das immer öffentlich. Das ist keine Privatsache, eine von uns ist ermordet worden. So, aber das findet in der feministischen Szene statt und die antifaschistische Recherche recherchiert da eigentlich relativ selten. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Forschungsfrage, wo diese Akten zum Beispiel von Morden ja gar nicht übereinander gelegt werden. Also es gibt keine, meines Wissens gibt es noch keine Forschung dazu, Also es gibt diese eine Studie in den USA und es gibt Anschlussstudien, wie weit es da eine Deckungsgleichheit gibt. Also wo sind Täter rechter Gewalt auch Täter von häuslicher, partnerschaftlicher, sexualisierter, geschlechtsbasierter Gewalt? Weil es gibt diese Überschneidung, die nachgewiesen wurde in Studien in Bezug auf terroristische Täter, die einen rechten oder einen dschihadistischen Hintergrund haben. Das sind, glaube ich, weit über 60%, die auch irgendwo polizeibekannt sind, weil sie Täter häuslicher oder sexualisierter Gewalt vorher waren. Andersrum gibt es das natürlich auch. Also dass wir einen Täter, also dann wie jetzt in Regensburg, einen Täter häuslicher Gewalt haben, wo wir sehen, ah ja, okay, der hatte auch schon Verfahren wegen, was weiß ich was, Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen oder Volksverhetzung und so weiter. Also er übt auch auf anderen Ebenen gegen andere marginalisierte Menschen Gewalt aus. Und das spielt zusammen und gleichzeitig wird es sowohl in der Wissenschaft als auch im Aktivismus als zwei getrennte Felder behandelt, wobei natürlich, wenn wir die zusammenbringen, also was wir meiner Meinung nach müssen, aber ich habe noch keine Antwort darauf, wie und wie wir den Arbeitsaufwand bewältigen, der dann irgendwie vor uns stünde. Ich glaube, einfach die Sensibilisierung dafür, was dann ja im besten Sinne Intersektionalität und ein intersektionaler Blick auch bedeutet, ist schon mal ein Schritt, also halt auch zu sehen, dass wir das wirklich seltenst trennen können voneinander. Also gerade wenn wir von Gedenken und Recherche reden, um da auch nochmal aufzugreifen, was ich am Anfang gesagt habe, ist ja auch der erste Schritt gegangen, wenn wir ein Misstrauen gegenüber den dominanten Narrativen entwickeln. Also, und die gibt es ja auch in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt. Also wenn in der Zeitung von der Familientragödie geredet wird oder vom Eifersuchtsdrama, als wenn Eifersucht irgendwie zum Mord führen würde. Also so, oder, also das sind ja andere Bilder, die zu dem Mord führen. Und da müssen wir halt irgendwie natürlich alle bei jedem einzelnen Fall auch erstmal die richtigen Fragen stellen, die Ohren spitzen und den Finger in die Wunde legen. So.
Ja, vielen Dank, dass ihr beim 100. Podcast, der 100. Podcast-Folge dabei wart. Wir werden uns sicherlich in weiteren Folgen hören und an anderer Stelle lesen und sehen. Vielen Dank an euch beide.
Danke auch.
Gerne, danke.
Ja, und das war sie, die 100. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. In den Links zum Podcast findet ihr wie immer einiges an Material zum Weiterlesen. Apropos Weiterlesen, ihr könnt gern unseren neuen Newsletter bestellen. Da melden wir uns einmal im Monat bei euch mit wirklich vielen, vielen aktuellen Informationen darüber, was in den Prozessen und Untersuchungsausschüssen, die wir beobachten, passiert, was im Themenbereich NSU-Komplex, rechter Terror und Antifaschismus passiert. Und wir sammeln auch eine Menge Termine für euch, an denen ihr euch selbst beteiligen könnt, also wo ihr selbst aktiv werden könnt. Ihr findet den Link zum Newsletter auch in den Links zum Podcast, aber ist auch ganz einfach zu finden, nsu-watch.info/newsletter. Ja, und zu guter Letzt sei noch gesagt, wir sind für unsere Arbeit auf eure Unterstützung angewiesen. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, geht auf nsu-watch.info/spenden und dort könnt ihr rausfinden, wie ihr uns einmalig oder aber auch monatlich unterstützen könnt. Wir wissen natürlich, dass nicht alle spenden können oder auch wollen, aber wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr unseren Newsletter abonniert oder auch uns auf Social Media folgt. Und bis zur nächsten Folge findet ihr uns im Netz nsu-watch.info. Wir haben diverse Social Media Accounts, also Twitter, Blue Sky, Mastodon und Facebook und Instagram, und dort findet ihr uns unter @nsuwatch. Ja, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.